Otto Misu wird 30 Jahre alt. Zu dem Anlass haben wir uns Gründer und Inhaber Jan Huber geschnappt und zum Interview geladen. Wir sprechen über seine Lieblingseissorte, woher kommt eigentlich der Claim People Make the Difference, Brancheninsights und Lieblingsprojekte. Wenn ihr neugierig seid, dann hört doch einfach rein. Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge 30 Jahre Otto Misu. Ich bin Sina und freue mich heute, euer Host zu sein. Unsere Agentur hat Grund zum Feiern und aus dem Anlass möchte ich euch eine ganz besondere Person vorstellen. Ihr kennt ihn als Hundepapa, als Familienmensch, aber vor allem als Herzblutunternehmer. Die Rede ist natürlich von unserem Inhaber und CEO Jörn Huber. Hi Jörn.
Hi Sina, freut mich hier zu sein.
Ich freue mich, dass du hier bist, dass wir uns die Zeit nehmen und ein paar Fragen beantworten. Aber bevor wir richtig starten ins Interview, haben wir ein kleines Warm-up vorbereitet.
Okay.
30 Jahre Otto Misu, 30 Fragen. Ich gebe dir mal zwei Sachen zur Auswahl und du sagst mir, was am besten zu dir passt, was du am liebsten magst davon.
Okay.
Los geht's. Arbeit oder Freizeit?
Kann man, glaube ich, nicht trennen, muss man miteinander verbinden.
Fahrrad oder E-Scooter?
Kommt drauf an, eher Fahrrad.
Bier oder Havanna?
Ganz klar, Havanna.
Eindeutig. Hund oder Katze?
Definitiv Hund.
Auch eindeutig. Couch oder Kneipe?
Oh.
Couch in der Kneipe.
Zurzeit vielleicht eher Couch, wobei beides gleichwertig. Ja. Also gleichwertig sozusagen.
Gleichwertig. Buch oder TV?
TV.
Kaffee oder Tee?
Weder noch.
Sondern? Heiße Schoki.
Heiße Schoki, genau.
Stadion oder Halle?
Als Handballer immer Halle.
Team oder Singleplayer?
Immer Teamplayer, selbstverständlich.
Als Handballer ein Teamplayer. Ruhe oder Trubel?
Sowohl als auch, alles zu seiner Zeit.
Alles zu seiner Zeit. Jetzt oder nachher?
Bei vielen würde ich sagen jetzt, bei manchen sage ich auch gerne mal nachher.
Kochen oder lieber Restaurant?
Ich glaube, hat beides was.
Hat beides was. Hotel oder Campingplatz?
Alles zu seiner Zeit.
Hip-Hop oder Rock?
Eher Rock.
Techno oder Pop?
Auch eher Pop.
Land oder Stadt?
Irgendwas mittendrin, wie immer.
Wie immer. Auto oder Bahn?
Lange Strecken immer Bahn. Mhm. Also sofern es geht, direkt, gerne Direktverbindung, ohne Umsteigen.
Drama oder Comedy?
Dann lieber Comedy.
Vanilleeis oder Schokoeis?
Definitiv Vanilleeis dann.
Vanille. People oder Profit?
People.
All the way. Reden oder zuhören?
Ich kann beides, glaube ich.
Facebook oder LinkedIn?
Früher war es eher Facebook, mittlerweile eindeutig LinkedIn, Facebook so gut wie gar nicht mehr.
Moving Head oder Floorspot?
Moving Head.
Planer oder Umsetzung?
Beides. Mir macht beides Spaß.
Ja. CAD oder Strategie?
Oh, das ist echt gemein.
Das schießt.
ich müsste Strategie sagen, wer wisst im Herz.
Aber wir wissen.
Kommt ab und zu mal das CAD noch ganz gut durch.
Konzert oder Konferenz?
Ich bin nicht so der Konzertgänger, um ehrlich zu sein, wobei ich natürlich Musik liebe, aber dann eher Konferenz mit ordentlich Input oder In-Content.
Front oder Backstage?
Backstage.
Mhm. Mac oder PC?
Klassische Frage, seit 30 Jahren Mac.
Seit 30 Jahren Mac. Wahrheit oder Pflicht?
Kann ich mich nicht mehr erinnern, haben wir in der Jugend gespielt.
Ja.
Ich glaube, Pflicht wäre besser.
Pflicht wäre lustiger.
Definitiv.
Okay, ich glaube, wir sind aufgewärmt. Wir sind ready für die richtigen Fragen, für die persönlichen Fragen. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. mit der Frage, was machst du eigentlich und warum ist es wichtig?
Also, was ich mache, ich sitze jetzt hier bei dir und versuche deine Fragen zu beantworten. Aber das, was ich mache, ich bin Geschäftsführer, CEO der Agentur Automisu und wie der Name ja schon sagt, ich führe die Geschäfte, das jetzt seit 30 Jahren und verstehe mich aber auch als Ideengeber, als Ratgeber, als Impulssetzer oder versuche auch oft, das mal sowas wie so ein Verbinder zu sein. Denn wir helfen ja Menschen oder wir helfen Beziehungen zu knüpfen, zu vertiefen, zu erweitern, sozusagen Menschen, Märkte und Unternehmen zusammenzubringen. Also die Menschen und die Unternehmen mit ihren Märkten eben zusammenzubringen und dabei denen ihre Botschaft, ihr Anliegen entsprechend in Szene zu setzen und erlebbar zu machen, sodass es nachhaltig eben haften bleibt.
Warum ist das wichtig?
Naja gut, ich glaube, das ist wichtig, weil ein tolles Instrument ist, wie man dann Kommunikation treiben kann und wie man es bewirken kann. Ne, das ist auch immer so wichtig, dass man, glaube ich, zu dem, was man tut, mit Leidenschaft, also ich habe Leidenschaft für Kommunikation, speziell für Events, ein echter Eventler, der hat das Event im Herzblut drinstehen. Und für mich ist es wichtig, mit dem, was ich tue, möchte ich einen Impact erreichen, ich möchte eine Wirkung für den Kunden erreichen und das kann man eben besonders mit Live-Kommunikation tun und ich möchte eigentlich den Unterschied machen mit den Dingen, die ich letztendlich auch beruflich tue.
Was treibt dich dabei vor allem an?
Was mich antreibt, das ist, glaube ich, wenn wir vom Kunden eine Problemstellung bekommen oder eine Herausforderung, da ist mich da wirklich reinzufuchsen, eine smarte Lösung zu finden, das optimal für den Kunden in Szene zu setzen, sodass eben sein Anliegen funktioniert. Und was mich noch antreibt, ist, ich glaube, die Menschen, Partner, Lieferanten, Kunden, denn die gehen ja auch mit uns eine Beziehung ein. Ja? Und die basiert in den besten Fällen natürlich auf gemeinsamen Werten und das kann einen dann schon antreiben. Und letztendlich am Schluss treibt mich natürlich auch mein Team an. Mhm. Jeden Tag. Es macht mir dann Spaß, mit dem Team zusammenzukommen und gemeinsam eben die Dinge ins Werk zu setzen.
Ja, People make the difference war lange unser Claim. Das passt ja so ein bisschen dazu, mit den Menschen gemeinsam. Das hat eine Backstory. Wo kommt der Claim her?
Ja, ist eine, ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass es eine schöne Geschichte ist. Eigentlich eine traurige Geschichte. Mir ist dieser Begriff das erste Mal so innerlich bewusst geworden 2001. Das war die Trauerfeier von Klaus Bockram, damals Finanzvorstand von LifeSciences, der am 11. September bei den Anschlägen in den USA ums Leben kam. Und Friedrich von Bohlen hat die Geschichte erzählt, wie er mit seinen Mitarbeitern umgegangen ist. Und da ist dieser Begriff People make the difference gefallen. Und der ist mir so haften geblieben, dass ich gesagt habe, ja, das spiegelt irgendwie das wider, was ich die letzten 8 Jahre eigentlich schon immer als Grundcredo hatte, aber gar nicht im Marketing-Sinne drüber nachgedacht hatte, zu sagen, dass man das auch in einen Begriff oder Satz bringen könnte. Und da ist mir irgendwie hängen geblieben und das war ja auch ein emotionaler Moment, ja, so wie wir es versuchen, im positiven Sinne, letztendlich für unsere Kunden die emotionalen Momente zu kreieren, damit Botschaften haften bleiben. Und das war ein ja, doch auch sehr emotionaler Moment. Die ist mir da haften geblieben, auch wenn es jetzt kein positiver Anlass war. Trotz alledem hat mich das veranlasst, nachher dann diesen Claim, der ist so sitzen geblieben, nachhaltig, dass ich den dann zum Unternehmensclaim gemacht habe.
Hat gepasst zum Unternehmen, zur Agentur.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Zur Agentur, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist? Willst du ein bisschen von deinem Werdegang von Jörn Huber erzählen?
Klassisch, ich bin geboren in Monnem, wie man mal sagt. Aufgewachsen in Heidelberg, beziehungsweise ehrlicherweise muss ich sagen, dazwischen. In dem Ort Neckarhausen, der nämlich genau zwischen Mannheim und Heidelberg liegt. Für diejenigen, die mir nicht aus der Region kommen. Ja, ich bin zur Schule gegangen, ganz normal, habe dann auch mal ein Austauschjahr in den USA gemacht, in Philadelphia. Bin verheiratet. Meine liebe Frau ist auch im Unternehmen tätig, habe 2 Kinder und wir haben einen Hund, der ja auch Agenturhund ist. Jeder kennt sie, die Maxi, unser Therapiehund in der Agentur, wie der eine andere sagt. Ja, ich habe klassisch BWL studiert, allerdings habe ich Berufsakademie gemacht, heute DHBW, und habe meine Ausbildung damals gemacht bei den deutschen Sisi-Werken hier in Heidelberg. Die sind Hersteller von Capri-Sonne und da waren so meine ersten Gehversuche, oder da habe ich gelernt, wie man mit Marken umgeht. Das ist auch so eine starke, große Marke weltweit, und das hat mir auch damals so ein bisschen, das Unternehmertum lag eigentlich bei mir schon so ein bisschen in der Wiege. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und da habe ich eigentlich schon früh mitgekriegt, wie das funktioniert, und dazu hatte ich eben eigentlich auch Lust drauf, was zu unternehmen, zu bewirken.
Was zu bewirken. Wie sieht heute so ein normaler Jörn Huber Alltag aus?
Oh je. Wahrscheinlich würde ich sagen, eher monoton, so vielleicht in der Struktur. Sagt, das ist halt morgens aufstehen, frühstücken mit den Kindern im besten Falle noch, und dann erstmal mit Maxi an den Neckar gehen. Mhm. Das mache ich in der Regel mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Entweder gibt es dann schon einen schönen Sonnenaufgang oder ich hänge vielleicht schon am Telefon in den ersten Telcos. Das ist dann so ungefähr kurz nach 8, bevor ich dann ins Büro fahre und dann eigentlich einen klassischen Tag habe mit ganz vielen Meetings. Deswegen so eher die monotone Struktur. Trotz alledem, der Drive kommt dann in den Meetings rein, wenn es dann um Ideen spinnen geht. Und das ist das, was mir dann am meisten Spaß macht. Oder wenn ich auch raus kann. Mhm. Also wenn ich auf Netzwerktreffen unterwegs bin, wenn ich draußen Inspiration hole oder auf Veranstaltungen, das ist dann das, wie ich dann energiegeladen nach Hause komme. Und das ist immer, wenn ich mit meinem Verbandsjob unterwegs war, hat dann meine Assistentin immer gesagt, wow, du kommst so energiegeladen zurück, obwohl das ja auch immer anstrengend war. Aber das gibt mir dann auch einiges, weil man merkt, ein typischer Live-Mensch, der mag das natürlich auch unterwegs sein.
Auf jeden Fall. Wir würden die nächsten Fragen zur Agentur stellen. 30 Jahre wird sie jetzt alt. Wie bist du dazu gekommen, eine Eventagentur zu gründen? Und was hatte eine Band mit blauen Strümpfen damit zu tun?
Also vielleicht, wie bin ich dazu gekommen? Ja. Das war jetzt nicht, ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, jetzt werde ich selbstständig in dem Sinne. Eigentlich haben wir die Firma gegründet, es ging um Abi-Party. Wir haben Abi-Party organisiert, um Geld einzunehmen, um die eigentlichen Abi-Feten nachher dann zu organisieren. Also das lief immer früher so dass Geld in die Kasse kam, und wir haben eine Veranstaltung aufgesetzt und wir hatten eine ganze Menge Sponsoren damals schon. Ne? Und also große Namen, die uns auch eine Zeit lang danach begleitet hatten. Also Henkel und Söhlein mit Havana Club. Wir hatten Engelhorn hier, ein großes Modehaus. Die haben unser Abi gesponsert. Gorbatschow. Also es war relativ mit Camel damals noch relativ groß, und die mussten irgendwie abgerechnet werden. Und wir hatten keine Möglichkeiten. Insofern haben wir da erstmal die Firma gegründet. Und ich habe im Kommentoren dann gesagt, das machen wir weiter. Lass mal gucken, wie das funktioniert. Der hat sich dann nach einem Jahr dann eher der Passion der Architektur und des Bauwesens letztendlich verschrieben, aber ich habe es dann weitergemacht. Also so kam ich eigentlich so ein bisschen mehr nicht geplant. Trotz alledem ist natürlich bei uns, ich hatte vorhin gesagt, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, der wurde schon immer gefeiert, Veranstaltungen gemacht, Unternehmen, und das hat mich schon früh fasziniert. Und da komme ich vielleicht zu dem, wo man sagt, wo kommen denn die blauen Strümpfe her? Es gibt eine Geschichte, die mir immer wieder erzählt wird. Ich war vielleicht 4 oder 5. Und es war mal wieder im Schwarzwald. Wir hatten einen Mineralbrunnen. Und da war, ich glaube, es war Wandertag oder sowas, so hieß es damals. Und klassisch wurde dann die Leerguthalle leergeräumt. Ich bin dann schon immer hinter den Kulissen rumgerannt. Das hat mich natürlich fasziniert. Und da war dann große Veranstaltung und mit einer großen Bühne und in... im Schwarzwald, da sind so Bürgermilizen, also große Blaskapelle, eigentlich immer gang und gäbe. Und das hat mich fasziniert. Und ich bin dann danach zu meinen Eltern gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich auch mal eine Kapelle mit blauen Strümpfen haben. Und wir durften zwischendrin auch mal eine Kapelle managen.
Hatten die blaue Strümpfe an?
Die hatten keine blauen Strümpfe an. Das war nämlich dann eher was Modernes.
Okay.
The right thing. Aber es ist irgendwo hängen geblieben. Und da ist mir das so ein bisschen die Wiege gelegt worden, um zu sagen, ja komm, da hast du nachher Lust. Aber es ist mehr oder weniger passiert. Also ich bin jetzt nicht hergegangen wie so ein klassisches Startup. Habe gesagt, jetzt gründe ich ein Unternehmen, das sind meine Ziele und so weiter. So, wir hatten einfach angefangen, sind rein und haben dann am Anfang Möbel vermietet, Getränke auf Partys ausgeliefert und so weiter. So kam das, bis dann letztendlich die ersten Kundenveranstaltungen oder Industrieveranstaltungen kam.
Das heißt, schon im Kindesalter eigentlich die Leidenschaft für Events mitbekommen. Was fasziniert dich heute an Events und an Live-Kommunikation?
Ich glaube, die Emotionalität, die man so hat, die Wirkmächtigkeit des Kommunikationswerkzeugs Event, die fasziniert mich total. Also was man damit erreichen kann über Emotionen, wenn man sie richtig einsetzt, das ist natürlich die Vorbedingung, denn oftmals, glaube ich, wird das Potenzial doch noch auf der Straße liegen gelassen, was dann Live-Kommunikation eigentlich wirklich noch erreichen könnte. Aber die Erlebbarkeit mit allen Sinnen, das ist das, was mich da wirklich reizt.
Hättest du bei Gründung dir ausmalen können, dass du mal wirklich mit den größten Konzernen und stärksten Marken der Region zusammenarbeiten würdest?
Nee, wie ich vorhin schon gesagt hatte, man hat darüber nicht gedacht. Ich habe, wie gesagt, vorhin schon bei einer großen Marke gelernt oder zumindest so die ersten Marketinggrundzüge neben dem Studium natürlich gelernt. Aber es muss auch nicht immer große Konzerne sein. Also für mich sind es genauso kleine Unternehmen. Mich reizt eher die Aufgabe, das kommunikativ zu begleiten oder das Erlebnis zu schaffen, was nachher dann dauerhaft oder nachhaltig sich verankert.
Wie hat sich die letzten 30 Jahre dein Aufgabenfeld geändert? Wie hat sich deine CEO-Position verändert über die Zeit?
Na ja, gut, zu Beginn muss man doch schon deutlich sagen, war es eine One-Man-Show. Ja, ja. Also 93 gegründet. Dann während dem Studium die ersten 3 Jahre die Firma parallel geführt. Studium, Ausbildungsbetrieb, BA ist ja immer im Wechsel, 3 Monate beim Unternehmen, 3 Monate im Studium, das habe ich dann parallel gemacht. Ich hatte also so eine Dreiecksbeziehung zwischen Studium, Ausbildungsbetrieb und dem eigentlichen Unternehmen. Habe aber dann schon relativ schnell gemerkt, dass ich eben was Selbstständiges tun will, bin dann auch schon ein halbes Jahr früher aus meinem Studium, zumindest aus dem Betrieb, befreit worden, habe dann schon als Unternehmer für Capri-Sonne damals auch gearbeitet und 96 kam dann die erste Mitarbeiterin letztendlich dazu, nachdem ich dann entschieden hatte, das voll im Vollberuf zu machen. Und das Tolle ist, die Mitarbeiterin ist noch da, die Christine.
Ja, die Christine.
Immer noch bei uns. Ja, das sind dann jetzt fast 26 Jahre oder so, die sie bei uns ist. Ja. Und das ist toll.
Das ist auf jeden Fall toll.
Also und insofern, heute ist es natürlich anders, weil du gefragt hast, was sich denn verändert hat. Heute bin ich natürlich nicht mehr die One-Man-Show, die im Endeffekt alles macht, sondern ich habe ein großes Team, auf das ich auch sehr stolz bin, dass es funktioniert. Und ja, ich bin viel im Kundenbetreuung drin, im Beraten, in Konzeption nochmal oder in den strategischen Themen für die Unternehmen und ab und an auch eben nochmal wirklich an der Werkbank mit zu. Ihr wisst es alle zum Leid, wenn der Chef zum CAD greift und mal selbst macht oder so, aber das ist doch noch relativ selten. Das ist dann mal, wenn ich viel Lust verspüre oder irgendwo es klemmt und Ressourcen gebraucht werden.
Ja. Also Grüße gehen auf jeden Fall raus an Christine. Unsere letztes Jahr war Jubiläum, 25 Jahre, dann stimmen die 26. Ja. Was waren jetzt 30 Jahre, ist eine lange Zeit, was waren deine prägendsten Situationen oder Phasen während dieser Zeit? Große Frage, aber vielleicht fangen wir einfach am Anfang an.
Ja, also sagen wir mal, ich glaube, geprägt war das durch Höhen und Tiefen, die letztendlich so ein Unternehmen über 30 Jahre sicherlich völlig mitbringt. Es ging nicht immer nur steil nach oben, sondern es war letztendlich ja Höhen und Tiefen. Also Krisen haben uns seit je immer wieder begleitet. Und sicherlich prägende Situation, 93 Gründung, ja, dann 95, damals hießen wir noch B&H, also Böhm und Huber, Veranstaltungs- und Innovationsservice.
Der Architekt.
Genau.
Ja.
Oder beziehungsweise Bauingenieur ist
er eigentlich.
Jetzt der Matthias. Und 95 habe ich das dann in ProEvent umbenannt. 96 kam dann die GmbH-Gründung dazu. Und 97 kam eigentlich auch schon das erste Megaprojekt. Ja, also wir hatten viele Dinge angefangen. 93, na gut, wenn man da noch mal ein bisschen ausholt, was waren so prägende Erlebnisse oder Veranstaltungen, das ist ja doch beim Rückblick auch wichtig. Ich glaube 93, neben den vielen Partys, die wir beliefert haben, hier oder da auch noch schon mal eine Einweihung gemacht hatten. Ich glaube 95 war so das erste größere Projekt mit 350 Gästen für 25 Jahre Rotary Club in Heidelberg. Und 93 waren wir auf der Love Parade.
Das war 93 direkt.
93 haben wir für die Lichtenberger Techno-Szene und ich konnte mit der Musik eigentlich überhaupt nichts anfangen, haben wir einen Truck organisiert auf der Love Parade und finanziert über Busreisen mit vielen Techno-Jüngern, die wir da nach Berlin gekarrt haben. Und da gibt es doch auch tolle Geschichten, die es da zu erzählen gibt. Denn im ersten Jahr war das ja noch auf dem Kudamm. Ne? Wer sich bei der Love Parade noch nicht so auskennt, ersten zwei Jahre noch auf dem Kudamm. Damals waren es 100.000 Teilnehmer. Schon ein Riesending für uns. Und wir haben einen 7,5 Tonner voll Technik gepackt, völlig überladen. Der Tobi Wolf ist damals gefahren, hat zwei Reifenplatzer unterwegs gehabt. Damals gab es ja noch kein Netz oder wo man dann nachts sagen wir mal, Reifen hergekriegt hat. Ich habe dann mit Vergölz telefoniert, nachts, ich war noch in Heidelberg, um überhaupt Geld noch an den Start zu bekommen, das zu finanzieren. Wir kamen dann auch sehr verspätet an, wurden gerade fertig. Und damals hatten wir Red Bull als Sponsor und Wodka Gorbatschow auch wieder. Und die hatten damals Minis. Ne? Da kennt ihr diese Minis mit diesen Dosen da hinten drauf. Und die sind aber nicht fertig geworden. Und wir sollten bei der Love Parade so ein bisschen Promotion mitmachen. Und der Pat hat dann kurzerhand organisiert, dass unser Sprinter, damals war es noch ein Benz 210, ne, mit der Rate, lauter Dosen oben drauf geklebt gekriegt hat. Und wir, der große LKW war die Nummer 5 und auf einmal war unser Sprinter die Nummer 5A. Also ich glaube, das einzige Mal, dass so ein kommerzielles Auto mitgefahren ist und daraus dann Red Bull und Wodka Gorbatschow verkauft hat. Gut, nach einer Stunde war dann auch alles ausverkauft, aber wir sind original mit dem Sprinter die Love Parade komplett mitgefahren. Und das Jahr drauf war es dann schon ein bisschen größer, spannender, mit 500.000 Leuten. Das war aber dann auch danach genug. Insofern, das waren so die Anfänge. Ich glaube, wenn man dann nochmal so guckt, wie kamen wir in dieses Geschäftsbusiness rein, da war so eigentlich die erste wirklich große Veranstaltung, wo man sagen muss, die war mega groß. 97 haben wir die neue Produktionshalle von Exnormhausen, Fertighaushersteller aus der Gegend von Ulm in Steinheim am Albuch. Und unser Caterer, der Christian Otto mit Otto's Feine Feste, hat uns damals dazu geholt, sagt, hey, ich habe so ein riesen Ding an Land gezogen, könnt ihr bitte mit uns das umsetzen? Und das war schon mega groß. Also es ging über 5 Tage, 45.000 Leute, Scorpion, Sarah Brightman, also mit 5 großen Veranstaltungen, also es war Gala und. Da war also eine Menge geboten und ja, wir waren im Endeffekt 4 Jahre alt als Agentur und waren noch eigentlich noch total klein, Christine und ich und noch versprengelter Haufen an Freelancern, ja, Studenten und so weiter. Aber wir haben das Ding damals wirklich gerockt in super Zusammenarbeit mit dem Christian und dem Georg Barth damals. Das war sicherlich so, wie es anfing.
Von Tag 1 also quasi auch mit viel Improvisationstalent gepunktet.
Absolut, ja.
Ich glaube, da gab es auch, was du gerade angesprochen hast, mit dem Exnormhaus, eine Situation mit der Sarah Brightman.
Also, was man so erlebt, ja, ja gut, das sind so Sachen, die man dann erlebt, du wolltest ja wissen, wie man damit umgeht. Ja. Und das sind natürlich ganz verschiedene Themen. Und da ist es so, wir hatten also die Gala des SWR Sinfonieorchester mit 80 Mann, war auf der Bühne gestanden. Die war auch recht groß, ne, 45 Meter breit, 2 Original-Fertighäuser haben wir in dieses Zelt reingebaut. Und die saßen da und warteten. Und warten, warten, weil der Dirigent von Sarah Brightman zwar da war, aber er hatte fälschlicherweise die Noten, also die Partitur für das Orchester am Flughafen aufgegeben in sein Gepäck. Und was passiert, wenn man so wichtige Dokumente aufgibt? Sie landen nicht eben nicht in Stuttgart, sondern in Athen.
In Athen sind sie gelandet.
Und dann standen die da und wir standen ohne Partitur da. Und damals gab es kein Internet, schick mal rüber oder sowas. Ne? Ja, dann wurde kurzerhand ein DHL Privatchat organisiert, der die Noten nach Steinheim gebracht hat.
Und sind
sozusagen.
Sie rechtzeitig angekommen?
Sie sind rechtzeitig angekommen. Wir mussten zum Glück die Kosten nicht tragen. Das hat dann Sarah Brightman übernommen. Sehr ist gut. Wahrscheinlich bei der Gage auch nicht groß aufgefallen, insofern egal. Das sind so die Momente, die einen sag mal, da kamen. Und du hattest ja vorhin gesprochen, was waren auch so prägende Elemente. Sicherlich gab es eine ganze Menge. Ja? Also wenn man dann 2001 sieht, 11. September, erste Krise, das waren sicherlich so nicht einfach. Wir waren erst 8 Jahre am Markt. Was passiert denn da? Veranstaltungs Risiken, die letztendlich nachher nicht mehr umgesetzt worden sind erstmal oder neue Sicherheitsrisiken. Und das war schon sehr spannend, dann so als achtjähriges Unternehmen, was passiert denn da? Mhm. Ich kann mich noch heute noch erinnern, da war, hatte ich ein Einstellungsgespräch geführt, auch eingestellt nachher, trotz alledem okay. noch. Das waren so Themen, dann kamen 2003 die ersten Awards, den wir beim Pharmab gewonnen haben, sind dann auch eingetreten. 2008, 2009 Lehman Crisis, ne, die hat natürlich nochmal ordentlich, die haben geprägt letztendlich. Ja. Mhm. Damals mussten wir auch, das erste Mal, dass ich jemanden freisetzen musste, das ging mir schon sehr lange nach, muss ich sagen. Das war nicht einfach. Eine richtige Scheißsituation, um es ehrlich zu sagen. 2012 nochmal, dann kam ich ja in den, war ja dann im Vorstand schon von Pharma, wurde dann auch Vorsitzender. Das war sicher nochmal so ein Thema, was uns geholfen hat mit die Entwicklung des, der Agentur mitzuleben, um eben, weil da war ich halt nah an allem dran. Mhm. Das waren so die Themen. Dann 2013 nochmal Turnfestöffnung hier in der Rheinregion war auch nochmal ein sehr schönes Projekt. Ja. Und dann 2017, 2018 die Transformation von ProEvent zu Otomizu.
Zum jetzigen Namen.
Genau, und dann waren wir letztendlich auf dem Höhepunkt mit 2019 der Live-Konvention in der Branche überhaupt. Ja, und dann
wissen
kam
alle.
Der März 2020 und unsere Branche lag erstmal da nieder. Und das ist natürlich sicherlich eins der prägendsten Momente, zumal das ja jetzt noch gar nicht so lange da ist und die Auswirkungen noch deutlich spürbar sind an allem. Aber das war schon sehr prägend. Also für uns war das schon so ein Punkt, wo man sich doch umstellen musste dann auch ins Digitale und so weiter. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt.
Ja.
Also so mal im Schnelldurchlauf
jetzt. Im Schnelldurchlauf.
Die prägenden 30 Erlebnisse Jahre. Oder, ich meine, es gibt natürlich Geschichten noch und nöcher zu erzählen. Das würde aber, glaube ich, heute hier den Rahmen sprengen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es war Schnelldurchlauf 30 Jahre. In 30 Jahren ist viel passiert. Man hat sich an viel angepasst, viel mitgemacht. Was macht heute Otomizu und das Business für dich so einzigartig?
Also ganz klar, die Menschen und das Umfeld. Das ist mal das Einzige, was es einzigartig macht. Denn das, was wir tun dürfen und uns inhaltlich Events zu organisieren, das ist das Einzigartige, wo ich immer auch sage, eine einzigartige Branche macht das auch. Also die ist schon eine ganz, ganz tolle Branche. Sind sicherlich auch nicht einfach, aber hier gibt es ganz viele tolle Menschen. Wir haben dauernd neue Aufgaben, die wir machen können. Wir können uns in neue Situationen reinversetzen bei unterschiedlichen Kunden. Das ist abwechslungsreich, sehr anspruchsvoll und spüren extrem viel Leidenschaft in der Branche. Und das ist das, was das eigentlich so einzigartig macht, wo ich jedem nur sagen kann, ja, geh in die Branche rein, weil die ist wirklich toll. Da kann man viel erleben, man kann viel gestalten. Es ist sehr, sehr erfolgreich und verantwortungsvoll vor allem.
Ja, du hast gerade gesagt, durch unsere Projekte, unsere Erfahrungen mit den Kunden zusammen wird unsere Arbeit so besonders. Deswegen ist unser nächstes Kapitel jetzt so ein bisschen Projekte, Erfahrungen, Kunden, Lieblingsprojekte.
Okay. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen
wir
was
haben
erzählt.
Schon so ein bisschen
vorweggenommen.
Wir haben vor allem über die Love Parade gesprochen. Das, die nächste Frage wäre nämlich, was wäre eines deiner Lieblingsprojekte? Hast du noch irgendwie ein anderes, was da im Kopf hängen geblieben ist als Lieblingsprojekt?
Also ich habe eigentlich ganz, ganz viele.
Ganz viele.
Also, sag mal so, jedes Projekt ist eigentlich fast wie ein Lieblingsprojekt. Mhm. Und das ist das, was du hast vorhin gefragt, was es besonders ausmacht. Und ich glaube, das spürt auch unsere Kundschaft oder zumindest kriegen wir das immer wieder gespiegelt, dass jeder Projektleiter sein Projekt zu seinem Ding macht, ja, zu einem Lieblingsprojekt, dafür kämpft, fightet, viel Leidenschaft gibt. Insofern könnte ich jetzt gar nicht sagen, was jetzt mein Lieblingsprojekt ist. Sicherlich, die so in Erinnerung geblieben sind, alle ja, die Turnfest-Inszenierung hier in unserem Heimatgebiet war ein sehr schönes Projekt.
Die es auch ein Award gab.
Gab es natürlich auch ein Award, klar, ja. Monobike war auch sowas mit viel Lokalkolorit. Und das war auch so ein Projekt, weil es war so atypisch. Wir sind angefragt worden für eine Inszenierung dort, für die Öffnung oder die, ich glaube, Öffnung war es damals. Und wir haben damals gesagt, der Ort, wo es stattfinden sollte, man wollte es wieder am Wasserturm machen, aber gesagt, das passt nicht, das muss geschichtlich woanders hin, das muss ins Schloss, weil da hat Kollege Dreis das erste Mal die Draisine gefahren. Und vor allem haben wir gesagt, das funktioniert mit einer einzelnen Veranstaltung nicht. Lass uns ein komplettes eine Marke draus kreieren. Wir haben die Marke Monobike kreiert, wo es dann Fahrräder gab. Also die komplette Kampagne wurde ein Jahr unter das Thema Monobike gesetzt. Gibt es übrigens heute noch die Marke und wird noch genutzt. Insofern auch für Stadtmarketing. Also wir haben das ein bisschen höher aufgesetzt, haben eine Recruiting-Kampagne gemacht für Ideen, also einen Ideenwettbewerb, wo die Bürger Ideen einreichen konnten, für, wo sie unterstützt wurden für Veranstaltungen in diesem ganzen Festjahr. 200 Jahre Fahrrad, und das war eigentlich auch so ein Projekt, was ich toll fand. Mhm. Bis hin letztendlich, ja, unser Shift, ne, unser Marken-Relaunch-Event, der
von
ja auch.
Pro Events Automizu.
Genau, der ja wieder einen Award gewonnen hatte, damals für die Inszenierung. Und da war es sehr schön, dass man mal frei raus eigentlich sich selbst inszenieren konnte oder als Aufgabe inszeniere deinen Marken-Relaunch. Ja. Umso stolzer waren wir natürlich, dass das auch noch einen Award gewonnen hat, dass man gesagt hat, wie kann man denn Kommunikation spielen? Und da konntest du es natürlich nicht sagen, ja, der Kunde hat nicht gewollt oder sonst was, ne? Wie man so oft so schön sagt. Da waren wir selbst, und insofern mussten wir da auch dann im Endeffekt liefern. Und das waren also Projekte, die mir gerne in Erinnerung geblieben sind.
Wir haben gerade schon gelernt, es gibt eigentlich kein Problem ohne Lösung. Es werden Privatjets geflogen und Reifen geflickt. Gab es ein Projekt, wo du wirklich an deine Grenzen gestoßen bist? Wo du gesagt hast.
Also wir sind natürlich immer wieder Grenzgänger, wo du Projekte, wo du an wo du neue Dinge machst, die du vorher noch nicht gemacht hast, wo du mutig bist, reingehst, entwickelst, aber wo wir jetzt wirklich an Grenzen gestoßen. Ich habe jetzt vorhin schon erzählt, was da auf dem Weg zur Love Parade alles passiert ist oder wo mal sowas weg ist. Das ist jetzt eine Grenze. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Wichtig ist, dass es nicht zur dauerhaften Routine wird. Routine ist zwar wichtig, trotz alledem musst du immer ein Stückchen frisch bleiben. Und natürlich ist die Erfahrung von 30 Jahren, die unserem Team hilft, mit solchen Situationen umzugehen und die gut zu meistern. Ja. Also an der anderen Stelle auch mal zu improvisieren. Wobei, je besser man plant vorher, desto weniger Themen gibt es nachher. Und das ist ja auch wichtig zu sagen, heute wird ja doch viel Geld ausgegeben oder muss man viel Geld ausgeben für Events, die müssen halt sitzen. Mhm. Ich habe keine zweite Chance oder dritte Chance. Und es muss halt fertig sein. Um 16 Uhr kommen die Gäste, dann musst du um 16 Uhr fertig sein. Egal, was vorher ist. Ja. Na, im Bau kannst du sagen, ja, Bauverzögerung fange ich später an, das gibt es bei uns nicht. Das heißt, du musst auf den Punkt letztendlich liefern. Ja, und da muss man halt improvisieren können oder wo man mal, davon würde ich jetzt nicht sagen, an Grenzen wirklich kommen. Oder das ist ein Thema, was man permanent eigentlich immer wieder tut.
Gäbe es Projekte,
um die auszuloten letztendlich.
Ja. Gäbe es Projekte, die du ablehnen würdest?
Also, sagen wir, sicherlich muss man sagen, ja, für die eine andere Partei würde ich nicht arbeiten wollen. Mhm. Ja. Ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Da würden wir sicherlich Nein sagen. Oder wenn man jetzt sagt, die Veranstaltung oder der Kunde oder sowas passt so überhaupt nicht zu unseren Werten. Ja, also würde völlig konträr laufen. Dann müsste man sagen, das passt vielleicht eher nicht so. Mhm. Aber ansonsten kommt drauf an. Aber in dem Sinne, wenn es eine schöne Herausforderung ist, auf jeden Fall, würde ich es dann tun.
Hast du noch Events, die du noch machen möchtest, wo du so einen kleinen Wunschliste hast oder einen Wunschkunden hast, für den du gerne arbeiten würdest in Zukunft?
Es gibt natürlich viele tolle Kunden, die da draußen sind, für die ich gerne mal arbeiten würde, oder Marken oder Aufgaben. Kann man jetzt gar nicht so benennen. Früher haben wir immer gesagt, wir würden gerne mal den G7-Gipfel organisieren. Jetzt gar nicht so aus dem Punkt, weil es sich eine Herausforderung ist zu organisieren, weil wir ja Menschen in Beziehung bringen wollen, oder miteinander ins Gespräch bringen wollen. Und da ist natürlich, wenn ich immer sage, wenn manchmal noch mehr miteinander gesprochen werden würde, dann würde es der Welt heute ein bisschen besser gehen. Und dann hätten wir vielleicht keine Kriege oder keine anderen Dinge. Also so Dinge mal wirklich sagen, wie bringt man die Leute zusammen, damit Gespräche gut funktionieren. Oder auf der anderen Seite, war schon immer mein Kindheitstraum von mir, Olympischen Spiele. Mhm. Geht es so ein bisschen ähnlich? Ah, ist natürlich ein großes Projekt, hat was mit Sport zu tun, was natürlich mich reizt auf der einen Seite. Hat natürlich auch mit großen Inszenierungen zu tun, so eine Eröffnungsfeier, definitiv. Aber auch die Botschaft, die von einer Olympiade ausgeht. Also viele Nationen, Religionen, Menschen aller unterschiedlichster Couleur, die zusammenkommen, eine gemeinschaftliche Botschaft rausbringen. Sowas fände ich ja schon schön, nochmal in der Gesamtheit zu organisieren und in die Welt zu tragen.
Da sind wir wieder bei People Make the Difference. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Du warst lange oder du bist Mitglied beim Forward-Verband, ehemals Pharma-Verband. Du warst 3 Jahre Vize und 7 Jahre Vorstandsvorsitzender. Trauerst du deiner Position nach oder bist du froh, dass du sie abgegeben hast?
Also trauern würde ich nicht sagen, sonst hätte ich sie nicht abgegeben. Ich hatte die zu einem Zeitpunkt abgegeben, wo ich gedacht habe, jetzt hast du eigentlich 10 Jahre für die Branche gekämpft, ich glaube viel erreicht, jeden Stein zweimal umgedreht auf dem Weg, den Verband transformiert oder immer wieder in gewollte oder ungewollte Transformationen durchgeführt. Das ist ja, glaube ich, ein prägendes Punkt gewesen. Ich habe mir dann gedacht, na Gott, jetzt hast du einmal alles auf den Kopf gestellt, du hast einmal mitgeholfen, die Branche zu retten. Wir haben einmal den Pharma zum Forward transformiert, also auf neue Füße gestellt, zu sagen, wie muss denn das in Zukunft funktionieren? Und dann war auch gut, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es auf guten Füßen und es gibt so viele tolle Menschen da im Verband, im Vorstand, die das jetzt weiterführen, praktisch meinen Teil übernommen haben. Dass ich gesagt habe, das kann gerne auch neue Impulse bringen und ich glaube, irgendwo muss man dann wissen, wenn es Zeit ist, auch zu gehen, dass man nicht an so einem Amt klebt, sondern auch neue Impulse zulässt. Und deswegen traue ich dem nicht nach. Was ich ein bisschen vermisse oder was man nachtrauen könnte, sind Menschen da drin. Mhm. Ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen dort kennengelernt, Unternehmen, Partnerschaften geschlossen, Freunde, gute Freunde kennengelernt dadurch. Und das hat mir immer geholfen, auch so ein bisschen am Puls der Zeit zu sein, zu sagen, was passiert denn da draußen, immer vorne dran sein. Das merkt man schon, wenn man jetzt nicht ganz aktiv in der vordersten Reihe ist, dass das so ein bisschen fehlt. Und ich habe das letzte halbe Jahr, also seit November, als ich dann die Übergabe gemacht habe, erstmal in puncto Verband pausiert. Mhm. Ich habe ja damals schon angekündigt, dass ich auch im Verband noch eine Rolle übernehmen werde, also die Communities der Corporates ins Leben zu rufen, um die noch ein bisschen zusammenzubringen. Das werden wir jetzt ab Sommer dann so langsam angehen. Aber vermissen würde ich jetzt. So wie ich es beschrieben habe.
Und du bist ja auch immer noch in Kommunikation mit deinen Kollegen, ehemaligen und zukünftigen.
Wir telefonieren regelmäßig, man trifft sich. Also das ist schon noch mir auch wichtig. Also das würde ich auch nicht vermissen, missen wollen. Und das ist ja auch wichtig für jeden Unternehmer und oder jedes Unternehmen. Das ist ja nicht nur ein Verband, wo die Unternehmer drin sind und die Unternehmen. Also ihr alle auch seid ja Teil dieses Ganzen. Und es ist wichtig, dass man sich da engagiert. Und man kann nicht nur nehmen aus einer Branche, sondern man muss auch ein bisschen was zurückgeben. Und das hatte ich versucht, die letzten 10 Jahre zu tun.
Die letzten 10 Jahre und ich glaube auch insbesondere jetzt während der Pandemie hast du ja den Verband geführt und hast dich so ein bisschen als zur Spokesperson der Branche entwickelt. Wie würdest du die Entwicklung der letzten 30 Jahre der Branche einschätzen?
Wow. Also sie war sehr dynamisch. Wenn man überlegt, vor 30 Jahren, da hat es ja auch so ein bisschen angefangen. Da war das ja noch in den Kinderschuhen. Also Veranstaltungen gab es natürlich schon. Konzertbusiness ist schon deutlich älter gewesen. Ne? Also man die Breite der Veranstaltungswirtschaft im Gesamten. Es gab auch hier schon mal Kongresse und so Sachen. Aber so richtig Event-Marketing, wie man es dann genannt hatte, das fing ja auch erst so 96 an. Ich kann mich erinnern, als ich meine Diplomarbeit über Event-Marketing geschrieben habe, da gab es eigentlich noch überhaupt keine Literatur, es gab noch gar nichts. Mhm. So ein bisschen Sponsoring war so mal die Thematik, da kam auch einiges an Impulsen her, wie man den Veranstaltungen auch als Marketinginstrument nutzt. So fing das so langsam an, hat sich ja dann immer weiterentwickelt. 2000 wurde das dann erst so richtig, kam der Impuls, auch so ein bisschen, glaube ich, in Deutschland durch die Expo, die in Hannover stattgefunden hat, so ein bisschen Inszenierung, eben Kommunikation, damit zu bereiten, das hat so einen richtigen Schwung bekommen. Auch so war das bei uns. Ja. Und 2003 haben wir uns auch umbenannt, also zwar Pro Event blieb, aber aus dem Veranstaltungsmanagement wurde dann Live-Kommunikation irgendwann und das sind eigentlich so die Themen, die so eine Rolle gespielt haben da in der Entwicklung. Und heute muss man sagen, ja, hat die Branche hat geboomt ohne Ende. 2019, die ging ja durch die Decke. Ne? Mhm. Also Veranstaltungen wurden immer mehr. Wir konnten es ja gar nicht selbst glauben, dass wir sechstgrößter Wirtschaftszweig sind. Da waren wir ja selbst überrascht dann in der Pandemie, als wir die Auswertung gemacht haben. Also hat sich toll entwickelt und jetzt mal gucken, wie es denn weitergeht.
Ja, langsam gestartet, aber mittlerweile befinden wir uns in einer Zeit technologischer, gesellschaftlicher Umbrüche. Wie würdest du sagen, hält man da weiter mit, gerade als Kreative und Agenturen muss man da ja eigentlich immer up to date sein und die neuesten Entwicklungen irgendwie auf dem Schirm haben?
Klar, du musst natürlich immer wieder gucken, dass du am Laufen bleibst. Technologie ändert sich rasend schnell. Mhm. Also wenn man so guckt, Veranstaltungstechnik, das ist ja viel mehr komplette IT mittlerweile. Ja, du brauchst ganz andere Skills, als du früher gebracht hast. Es ist viel mehr möglich. Es sind Dinge auch bezahlbarer geworden als früher. Also wenn man überlegt, vor 10 Jahren noch oder 15 Jahren, Indoor-LED-Wände waren kaum bezahlbar. Heute siehst du an allen Ecken, es ist zwar immer noch teuer, in Anführungszeichen, ja. Aber es ist deutlich bezahlbarer geworden im Verhältnis früher. Es gibt es ganz anders. Also die Möglichkeiten sind da letztendlich viel, viel größer geworden. Und da am Ball zu bleiben oder auch an den Marken, wie verändert sich Kommunikation, wie verändert sich die Gesellschaft, da musst du ja drauf eingehen. Das hat natürlich Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Events machen. Ne, so ein bisschen die Sinnhaftigkeit immer wieder in Frage zu stellen, warum machst du diesen Event, was willst du bezwecken, was willst du damit erreichen, wie gehst du es an? Ich glaube, das ist was auch in Zukunft die Herausforderung sein wird, nachführender, zielgenauer, punktgenauer, die Zielerreichung der Kundschaft zu befördern dabei.
Was siehst du als Herausforderung in der Zukunft für die Branche, für unsere Branche?
Na, ich hatte es eben schon gesagt, also wir haben einmal den ROI, also den Return on Invest, was investiere ich in eine Veranstaltung. Veranstaltungen sind durch die Pandemie und Inflation und so weiter extrem teuer geworden im Verhältnis zu früher. Das heißt, ich muss mir gut überlegen, was ich veranstalte und was ich damit bezwecken will. Also einfach nur, wir haben schon immer eine Party gemacht, klar, wenn ich jetzt feiern will, hat das auch einen Zweck, was will ich damit erreichen? Ja? Ich muss mir das so genau überlegen. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das zweite ist der Fachkräftemangel, der natürlich überall in der ganzen in ganz Deutschland ein Thema ist, im Ausland natürlich auch. Wie entgegne ich dem? Wie schafft es unsere Branche letztendlich, junge Leute zu gewinnen, ja, in die Branche reinzugehen? Ich habe es vorhin schon gesagt, was für eine wunderbare Branche das an für sich ist, ja, wo man da arbeiten kann. Es ist Agilität geprägt, also wirklich und viele Möglichkeiten, die es je gibt. Homeoffice war bei uns früher schon durch auch die ganzen Freelancertum und so weiter völlig normal, das kennen wir gar nicht anders. Telcos, ich glaube, da muss man sicherlich gute Rahmenbedingungen schaffen, sodass es interessant ist und wir für unsere Branche werben. Dann ist es die Transformation der Gesellschaft, das hatte ich vorhin schon gesagt. Sagen, wie gehen wir damit um? Ja. Und letztendlich, wie gehen wir immer wieder mit Krisen um? Wir rennen ja von einer Krise zur nächsten momentan. Ne? Also wenn man so guckt, hätten gedacht irgendwann mal, ja, Corona haben wir da mal rum. Dann ruckzuck waren wir in der nächsten Krise. Jetzt haben wir eine Ukraine-Krise, Energiekrise und. Da brauchst du eigentlich immer wieder Agilität, Anpassungsmöglichkeiten oder Fähigkeiten, um da noch am Ball zu bleiben und immer wieder doch dem Kunden das Beste zu liefern. Und man sieht natürlich ganz klar, oder man hat gesehen in Corona, was denn verloren gegangen ist, wenn es denn keine Veranstaltung gibt. Gesellschaftlich, ja, wie geschäftlich, businessorientiert, also komplettes Spektrum, und wie wichtig das eigentlich war.
Ja, was wünschst du dir für die Zukunft unserer Branche?
Ich glaube, Stabilität auf der einen Seite. Stabilität auf der einen Seite, dass sie weitermacht, so wie sie jetzt wieder in die nach der Pandemie reingestartet ist. Und viele, viele tolle, mutige Kunden, die sagen, okay, ich möchte das Instrumentarium Live-Kommunikation richtig einsetzen. Ich möchte einen richtigen Mehrwert daraus setzen und bin auch bereit, dafür das entsprechende notwendige Geld aufzubringen, auszugeben. Aber wirklich zu sagen, okay, lasst uns Dinge ausprobieren, lasst uns vorwärts gehen und eben wirklich coole und wirkungsreiche Events inszenieren.
Was würdest du vor allem angehenden Eventlerinnen mitgeben? Du hast vorhin schon gesagt, kommt in die Branche, es ist eine wunderbare Branche. Was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen?
Probiert's aus. Also kommt, macht Praktikas in den Unternehmen, schnuppert rein. Und es war ja früher auch schon so, wir haben ganz viele Praktikanten über die Jahre gehabt, weit über 100 und Auszubildende. Und viele sind in der Branche geblieben, also viele unserer, deiner Kollegen, ja. In den Jahren, die haben hier mal als Praktikant angefangen und sind dann, wie man so schön sagt, hängen geblieben, weil sie die Leidenschaft gepackt hat. Ja. Und wenn ich was machen will, was einem Spaß macht, ist, glaube ich, das ein Thema, wo man doch seine Erfüllung finden kann. Und vor allem ist es so abwechslungsreich. Ja. Die Facette ist so groß. Die Branche hat 150 Berufsbilder. Da ist für jeden was dabei, wo man wirklich in sich aufgehen kann und eine Erfüllung finden kann. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man macht und vor allem sinnhaftige Dinge zu tun, sinnstiftend. Ich glaube, da bietet unsere Branche auch unheimlich viel.
Auf jeden Fall. Wow, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für das super interessante Gespräch. Zum Abschluss habe ich dir noch 4 Sätze mitgebracht, die du mir vervollständigen sollst.
Okay.
Okay. Unsere Agentur spricht man so aus.
Wie Tiramisu, nur anstatt des Tira ein Otto vorne dran, also Otto Misu.
Otto Misu, eine häufige Frage.
Genau.
Otto Misu ist besonders, weil?
Weil es auf der einen Seite Heimat für uns ist, ja. Also für alle die, die da arbeiten, ist es Heimat, weil wir nie stillstehen, weil die Menschen den Unterschied machen und weil wir, ich glaube, auch in unserer Kundenbeziehung, in dem, was wir tun, was ganz Besonderes leisten. Also es ist schwer beschreibbar. Wir haben es früher immer den People-Faktor genannt. Ich glaube, das macht uns durchaus einzigartig. Ja.
Jede Zusammenarbeit beginnt mit?
Ursprünglich jetzt wahrscheinlich gesagt, ein Briefing, das stimmt aber nicht, sondern es ist eigentlich mit einem Vertrauensaufbau. Mhm. Wenn du, egal ob du Kunden, Lieferantenbeziehungen oder Mitarbeiter, ist ja auch eine Zusammenarbeit, du fängst dann an, Vertrauen aufzubauen und darauf fußt auch relativ viel unser Geschäft. Also das ist für uns ganz wichtig, dass das Thema Vertrauen aufeinander, also sich verlassen können, spielt eine ganz wichtige Rolle.
Wer mehr über uns wissen will, Fragen an uns hat, wendet sich an?
Ja, eigentlich ans Team oder an mich persönlich. Auf der Webseite findet ihr ja alle Fotos. Das heißt, so jeder kann sich aussuchen, den er am sympathischsten findet. Er findet immer den richtigen, das ist schon mal das Wichtige. Und je nachdem, was er für ein Anliegen hat natürlich. Aber er darf sich natürlich gerne an alle wenden oder gerne auch an mich persönlich.
Vielen Dank, Jörn, für das Interview und vielen Dank an euch fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn es euch interessiert, was Otto Misu so macht und was uns beschäftigt, könnt ihr gerne auf unserer Social Media vorbeischauen, auf unserer Website vorbeischauen. Wir freuen uns aber natürlich auch immer einfach über einen Anruf, über ein persönliches Gespräch und freuen uns, mit euch in Kontakt zu kommen.
Danke.